Halbzeit im Anlagejahr 2022. Wir blicken zurück auf ein zweites Quartal, in dem sich viele Entwicklungen aus dem Q1 noch einmal beschleunigt haben. Herzlich willkommen zu unseren Quartalssplittern. Mein Name ist Tobias Schaföner und ich unterhalte mich mit Bert Flossbach. Bert, die großen Indizes sind offiziell im Bärenmarkt angekommen. Selbst in Euro war das Q2 noch einmal ein Quartal, wo Anleger einen Verlust von 10% verkraften mussten. Fast unbemerkt vollzieht sich aber ein noch größerer Crash an den Anleihemärkten. Ist das die fast relevantere Entwicklung am Markt im Moment?
Ja, du hast ja schon angesprochen, wir haben im Grunde genommen fast schon ein historisches Halbjahr, nicht, wenn man das zusammenfasst, mit ungefähr minus 20% erstmal in Lokalwährung, also DAX oder S&P 500. Aber eben gleichzeitig auch, und das macht das Halbjahr und das zweite Quartal dann nochmal im Besonderen, so speziell ein Crash am Bondmarkt, nicht? Die Renditen waren halt extrem niedrig. Jede Zinserhöhung, jede Renditeerhöhung bei Anleihen schlägt sich dann sofort in fallenden Kursen nieder, sodass wir also bei, je nachdem welchen Index man so nimmt, irgendwo 12-13% im Minus lag, in der Eurozone wohlgemerkt. Und das heißt, dass gerade natürlich gemischte Mandate, also wo Renten einen relativ großen Anteil haben, doch ein sehr, sehr schlechtes, auch historisch schlechtes Quartal hatten, weil es ja früher immer so war, dass wenn die Aktien dann fielen, weil Rezessionsängste kamen oder was auch immer, sind die Bonds eben entsprechend gestiegen, die Anleihenrenditen fielen, Bondpreise steigen und das hat zumindest einen Teil der Aktienverluste ausgeglichen. Und das war diesmal völlig anders.
Da drängt sich natürlich der kleine Exkurs zur Anlagestrategie direkt auf. Sind Anleihen denn dann jetzt schon nach den Renditeanstiegen wieder interessant?
Ja, das ist eine schwierige Frage im Hinblick auf die zu erwartende Inflationsentwicklung. Wenn man das aus einer klassischen Kaufhaltestrategie sieht, also ich kaufe eine Anleihe und lasse die bis zur Fälligkeit liegen, nicht, dann habe ich gut 1%, 1,2% bei Bundesanleihen. Das ist sicherlich nicht interessant. Wenn man dann in der Risikostufe ein bisschen höher geht und geht in top bonitätsmäßige Unternehmensanleihen, dann liegen wir vielleicht bei 2, möglicherweise Richtung 3%, aber mehr auch nicht. Auch das würde ich sagen, ist aus Kaufhalteaspekten, kaufen und liegen lassen für 5, 6, 7, 10 Jahre, wie auch immer die Laufzeit ist, nicht gut. Und ein Stockwerk darüber tun sich erstmals interessantere Opportunitäten auf. Da reden wir dann über Renditen von 5, auch 6%. Das sind teilweise dann aber auch spezielle Anleihen, bonitätsmäßig immer noch okay, aber mit etwas anderen Strukturen. Und deswegen hat der Markt da, bedingt durch die Unsicherheiten der letzten Wochen, war da sehr nervös und hat dazu geführt, dass eben sehr viele Papiere von Investoren, deren Risikobudget ausgelutscht war, auf den Markt geschmissen. Und da gibt's jetzt tatsächlich erste Opportunitäten, die man wieder nutzen kann. Und wir haben ja, wenn man mal die Multiple Opportunities als völlig flexiblen Mischfonds betrachtet, überhaupt keine Anleihen gehabt bis vor 2, 3 Wochen und dann erstmals so in diesem Teich gefischt. Es ist noch nicht viel, aber da gibt's so die ersten Opportunitäten, die sich da aufzeigen.
Das sind natürlich nicht die klassischen Anleihen, die jetzt wieder puffern würden Korrektur.
Nein, man muss diese Papiere dann wirklich kaufen und sagen, wenn ich da 5, 6% Rendite habe, das dürfte ausreichen, um die Inflation auszugleichen, die wir über die nächsten Jahre zu erwarten haben. Wenn man ein bisschen Fortune hat und die Renditen in den Papieren wieder runterkommen, hat man zusätzlich nochmal überproportionale Kursgewinne. Aber wir kalkulieren einfach da mal so mit 5, 6% in der Größenordnung. Aber das ist, wie gesagt, eben momentan eher eine Nische im Portfolio.
Zum Auslöser oder den Auslösern muss man ja fast sagen, dieser Kursbewegungen. Du hast deinen Quartalsbericht mit Krisencocktail überschrieben. Also da kommt natürlich viel zusammen. Lockdowns anhalten in China, Lieferengpässe, Krieg in der Ukraine weiterhin ungelöst, Inflation irgendwo zusammenhängt mit diesen Themen. Könntest du versuchen, diesen Krisen eine Hierarchie zu geben?
Oh, das ist schwierig, weil die verschiedenen Krisen, die wir so erleben, natürlich wechselseitig wirken, nicht? Das eine beeinflusst wiederum das andere. Was man vor dem Krieg in der Ukraine schon feststellen konnte, war natürlich ein deutliches Anziehen der Inflationsraten. Die Gründe dafür waren vielschichtig. Das war auf der Nachfrageseite die Nachwirkungen der Corona-Schecks, vor allen Dingen in Amerika. Und auf der Angebotsseite das Thema Lieferketten, bis letztes Jahr primär nur Chips. Dann kam immer mehr anderes dazu. Dann kamen auch steigende Energiepreise dazu. Und dann kam eben noch die Ukraine-Krise, die dazu geführt hat, dass die Preise von Energie, also nehmen wir mal Öl und Gas im Besonderen, exorbitant gestiegen sind. Und das war, wenn man so will, der Krisenverstärker im Februar, März. Das hatte sich aber dann doch wieder etwas gelöst. Und dann kam als nächstes hinzu diese Lockdown-Welle in China, die gezeigt hat, dass diese Lieferketten-Thematik nicht so schnell behoben wird, wie man denkt. Und das schlug sich dann nieder in immer höheren Inflationsraten, nicht? Die ja zuletzt auch über 8% lagen in der Eurozone und in den USA. Und wo auch wenig Anlass auf baldige Entwarnung besteht. Und das alles hat dazu geführt, dass der Markt ein halb volles Glas definitiv momentan als leer erachtet, nicht mal mehr als halb leer. Und deswegen auch diese Kursverluste am Aktienmarkt. Aber wie gesagt, die Entwicklung am Rentenmarkt ist vielleicht noch besonderer, weil wir eben so eine solche Rückgänge in dem Ausmaß bis dato nicht hatten. Ne? Mhm. Und das liegt an der Inflationserwartung und natürlich an dem, was die Zentralbanken planen.
Bekommen wir eine Rezession?
Logisch. Die Frage kann man immer mit Ja beantworten. Die einzige Frage, die sich dann als nächstes stellt, ist wann, nicht? Und wo, wie tief, mit welchen Konsequenzen, was machen die Notenbanken, wenn es dazu kommt. Das ist insofern meiner Meinung nach ein bisschen überholt, weil die Frage wird an den Märkten meistens beantwortet, bevor man die Statistik sieht. Und die Volkswirte sind dann oft die Chronisten, die bescheinigen, dass wir jetzt in den letzten beiden Quartalen einen Rückgang des Sozialprodukts hatten. Und das ist dann eine technische, definitionsgemäße Rezession. Aber das kann gut sein, hängt natürlich auch wieder davon ab, wenn man jetzt mal Europa, insbesondere Deutschland nimmt, nicht, was jetzt mit der Gasthematik passiert. In ein paar Tagen sind wir da wieder etwas schlauer. Aber ich glaube, man sollte sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen von morgens bis abends, ob jetzt nächste Woche, übernächste Woche, in zwei Monaten oder im dritten, vierten Quartal eine Rezession kommt oder nicht, sondern sich die Gesamtgemengelage anschauen und natürlich auch schauen, wie viel die Märkte schon vorweggenommen haben. Nicht? Das ist ja eigentlich, die Märkte sind Märkte der ersten Ableitung und nicht die Rezession führt zu fallenden Kursen, sondern die Erwartung, das haben wir jetzt. Und deswegen muss man jetzt mal in Ruhe gucken, auch mit den Quartalszahlen, die jetzt die nächsten Tage anstehen, was jetzt von den Unternehmen berichtet wird. Ne?
Du hast gerade gesagt, das hängt auch davon ab, was die Notenbanken machen. Jay Powell hat sich jetzt über die letzten Monate doch als Fan, möchte ich nicht sagen, aber mit gewisser Anerkennung für Paul Volcker geäußert. Müssen wir wieder Leitzinsen von 20% erwarten?
Ja, also die US-Notenbank hat ja diese Inflationsthematik etwas früher erkannt. Nicht alle waren in dem Camp transitorisch, ist vorübergehend, ist bald weg. Jay Powell als Fed-Chef hat das etwas eher erkannt und dann auch die Politik etwas eher wieder Richtung Normalisierung ausgerichtet. Wenn du jetzt Paul Volcker ansprichst, viele werden ihn vielleicht nicht kennen, der war ab 1979 Notenbankchef in den USA bis 1987, bis Alan Greenspan übernahm. Und er hatte die undankbare Aufgabe, diese völlig aus dem Ruder laufende Inflation, nicht? Wir hatten 12, 13, dann in der Spitze 14% Inflation in Amerika, Anfang der 80er. Und er hat dann eine Vollbremsung gemacht. Und die Zinsen stiegen damals mehrmals kurzfristig auf 20%. Und das war so eine Stop-and-Go-Politik. Und man muss sich vorstellen, wir hätten heute Zinsen von 20%. Und da waren die Zinsschritte nicht 0,25 oder 0,5, sondern die waren 5 oder sowas in der Größenordnung. Nicht? Das waren also ganz andere Niveaus, auf denen wir uns bewegt haben und auch eine ganz andere Dynamik. Und es war die einzige Chance, diese aus dem Ruder laufende Inflation, die ja länger schon, viele Jahre schon relativ hoch war, auch ursprünglich bedingt durch einen Ölpreisschock 1973, dass also die einzige Möglichkeit darin bestand, voll auf die Bremse zu treten und eine Rezession in Kauf zu nehmen. Nur war eben einiges damals anders. Zum Beispiel die Staatsverschuldung war viel, viel, viel tiefer als heute. bei unter 40%, heute über 120. Das heißt, Jay Powell kann zwar schwärmerisch über die heroischen Taten von Paul Volcker sprechen, aber er kann das natürlich nicht in dem Ausmaß, auch nur annähernd in dem Ausmaß nachmachen.
Dabei hat er es schon deutlich einfacher als wir hier in der Eurozone. Christine Lagarde kämpft jetzt gegen Fragmentierung. Welche Möglichkeiten siehst du da und welche Erfolgsaussichten hat das?
Also ich möchte nicht jetzt in den Schuhen der EZB-Banker, insbesondere von Frau Lagarde, stecken. Das ist sehr schwierig. Ich würde fast von einer prekären Situation sprechen. Damit man da rauskommt, muss einem fast schon die Quadratur des Kreises gelingen. Denn wir haben ja mehrere Faktoren. Wir haben eine hohe Inflationsrate, die man bekämpfen muss, sonst verliert man das Vertrauen. Und gleichzeitig muss man diese berühmte Fragmentierung, das Auseinanderdriften von Renditen in der Eurozone begrenzen. Die italienischen Bonds waren über 4. Zu dem Zeitpunkt waren die deutschen Anleihen bei 1,6, 1,7%. Das war also schon ein ziemlicher Abstand von 2,5 Prozentpunkten. Und nicht nur der Abstand war gravierend, sondern auch das Renditeniveau war natürlich nicht ganz ohne. Und jetzt muss sie darauf achten, dass das also nicht zu weit auseinandergeht. Aber natürlich muss das alles mandatskonform sein. Man kann nicht einfach jetzt sagen, wir kaufen jetzt italienische Anleihen, damit deren Renditen wieder ein bisschen fallen. Und begeben uns damit de facto in Richtung einer, ja, kann man sagen, direkten Staatsfinanzierung. Das wird also nicht funktionieren. Und ich bin mir sicher, die Bundesbank kann dem nicht zustimmen, wird dem auch nicht zustimmen. Und da muss man sich schon was einfallen lassen. Und am 21. Juli, glaube ich, ist der nächste EZB-Termin. Da werden wir dann sehen, wie diese Antifragmentierungswaffe genau aussieht. Aber ich mache mir da nicht allzu viel Hoffnungen, dass man da ein Kaninchen aus dem Hut ziehen kann, das alle, nämlich auch die Kapitalmärkte, letztlich beruhigt. Und wir sehen es ja jetzt schon beim Dollar. Wir testen seit gestern permanent die Parität, also beim Euro-Dollar-Verhältnis. Und der Euro ist eben neben dem japanischen Yen so ziemlich das Schwächste, was wir weltweit im Angebot haben.
Ich heb's mal noch eine Ebene höher. Böhm-Bawerk, lassen sich diese ökonomischen Rahmenbedingungen oder fast Gesetzmäßigkeiten politisch übersteuern?
Ja, du sprichst jetzt einen Ökonom der österreichischen Schule an und der hat, wenn man das mal so frei bleiben zitiert, gesagt, wenn der politische Wähler auf ökonomische Gesetzmäßigkeiten stößt, dann gewinnen am Ende immer die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten. Irgendwann geht's halt nicht mehr. Und man kann noch so viel wollen, wenn eben die Schwerkraft dagegen spricht, nicht? Wenn ich jetzt sage, ich lasse jetzt die Flasche auf den Boden fallen, aber die fällt nicht, die bleibt schwebend, dann werde ich wahrscheinlich, auch wenn ich das noch so sehr will, dass sie nicht fällt, dann werde ich wahrscheinlich falsch liegen. Und wir haben viele Beispiele. Der Krieg Putins, der wird langfristig Russland schwächen, ohne jede Frage. Die Zero-Covid-Politik, die wir in China sehen, ist langfristig nicht gut. Das führt mal mindestens zu einem Brain Drain und einer Schwächung des Standorts China. Also muss man gucken, wie lange er die beibehalten kann. Und es gibt viele andere Beispiele. Vielleicht eins, das uns alle betrifft momentan, nicht nur an den Kapitalmärkten, ist die Energiepolitik. Ich kann natürlich alles schön wünschen und sagen, wir machen jetzt alles regenerativ. Aber die Versorgungssicherheit muss eben auch gewährleistet sein. Und das ist die bittere Erkenntnis, die man eben auch hier feststellt. Und vielleicht die skurrilste, offenkundigste Verrücktheit, die sich die Politik leistet, sehen wir in der Türkei mit Inflationsraten von fast 80%, wo Präsident Erdogan sagt, ja, wir müssen die Zinsen senken, damit die Inflation fällt. Also das heißt, es brennt und wir schütten jetzt noch ein bisschen Benzin ins Feuer, um das zu löschen. Also das ist relativ dämlich und das sehen wir leider sehr oft und wir erleben das ja auch, wenn wir uns hier mal so ein bisschen umgucken, mit unserer Infrastruktur, das ganze Thema der Digitalisierung, dass Wunschträume alleine nicht reichen, wenn es eben an den ökonomischen Rahmenbedingungen oder technischen Rahmenbedingungen komplett fehlt.
Mhm. Digitalisierung so als Megatrend unserer Zeit, da haben wir erlebt, dass das auch viel Fantasie noch einmal auch nach 2000 in die Aktienmärkte gebracht hat. Da ist jetzt viel auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, also zunächst einmal muss man natürlich festhalten, dass diese Pandemie dazu geführt hat, dass einige Geschäftsmodelle, allen bekannt ist vielleicht das Beispiel Peloton, diese Fahrräder mit iPad, dass man also diese Geschäftsmodelle, die dann extrem reduzierten in der Phase, einfach die Entwicklung extrapoliert hat, nach dem Motto, das geht jetzt immer so weiter. So. Das war nicht der Fall. Und so sind dann ab Februar letzten Jahres, also fast schon seit 1,5 Jahren, diese Aktien, die man in diese Kategorie stecken kann, allesamt auf dem Weg nach Süden. Teilweise 80, teilweise auch 90% gefallen. Gleichwohl sind aber die Probleme, die wir gerade alle erleben, nicht nur das Energiethema, diese Thematik der Digitalisierung, auch die demografischen Faktoren, nicht, die langfristig inflationstreibend wirken, nur lösbar, wenn wir einen enormen Innovationsschub bekommen. Und ich glaube, dass man diese Bereiche, also sagen wir, die Technologie, Automatisierung zählt dazu, effizientere Prozesse, die Digitalisierung der Behörden, die ja in Deutschland in einem katastrophalen Zustand sind, wo die Umlaufmappe und das Faxgerät die Hilfsmittel Nummer eins sind, dass all diese Dinge enorm Verbesserungsbedarf haben. Und wir sehen es ja auch in anderen Bereichen, wie jetzt bei der Energieversorgung, dass, wenn die Not groß ist, natürlich auch die Not als Mutter von Innovationen gilt, nicht? Das ist ein Antrieb für Innovationen, Antrieb für Veränderungen. Dann wirkt die normative Kraft des Faktischen. Und das ist die Hoffnung, die ich habe, nicht? Die können wir alle haben, dass jetzt auch ideologische Barrieren beseitigt werden, dass Politiker über ihren Schatten springen und Dinge tun, die sie vorher aus ideologischen Gründen nicht gemacht haben. Und die Technologie und die Unternehmen, die in dem Bereich führend sind und stark sind, das ist vielleicht ein Schlüssel zum Erfolg, wie wir ja in Deutschland im Bereich der Biotechnologie am Beispiel BioNTech auch sehen konnten.
Innovationen aus der Industrie, aus der Wirtschaft, die natürlich unser aller Leben verbessern. Trotzdem haben wir gesehen, am Markt wird dann teilweise Euphorie zu weit fortgeschrieben. Man wird nicht jeden Preis bezahlen dafür. Deshalb lass uns direkt beim Thema Bewertung bleiben. Die Berichtssaison beginnt gerade erst. Gewinnerwartungen für US-Aktien als einfachsten Index sind positiv, also gestiegen übers Jahr. Ist das notorischer Optimismus der Sell-Side oder kannst du der Idee was abgewinnen?
Vielleicht mal zur Einordnung, wie das normalerweise läuft. Nicht? Am Jahresanfang sind die Analysten positiv und die Gewinnschätzungen für das Jahr, in dem Fall für 2022, sind zu optimistisch. Und dann werden die langsam im Laufe des Jahres, auch mit den Quartalszahlen, die dann kommen, nach unten revidiert und pendeln sich dann 5%, manchmal auch 10% tiefer wieder ein. Das ist das normale Beispiel. Es gibt Ausnahmejahre und dieses Jahr ist ein besonderes Ausnahmejahr, wo die Gewinnerwartungen für 2022 am Jahresanfang 4-5% tiefer lagen als heute. Und das muss man sich überlegen, obwohl ja in der Zwischenzeit, Februar, der Krieg in der Ukraine, dann die Lockdowns in China, dann die extrem hohen Inflationsraten, viel eigentlich Negatives passiert ist. Und dennoch hat sich bis heute, Anfang Juli, wenig geändert an den Gewinnerwartungen, eher nach oben als nach unten. Also wir haben eigentlich höhere Gewinne heute für das laufende Jahr und damit natürlich auch eine deutlich niedrigere Bewertung. Gut, das mag daran liegen, dass die Ölunternehmen, also die Energieunternehmen aus dem Ölsektor, höhere Gewinne erzielen, als am Jahresanfang erwartet war. Das treibt also diesen gesamten Index, wenn man den S&P 500 mal nimmt, als meiner Meinung nach einzig sinnvollen globalen, groß aufgestellten Index, in dem alle Branchen auch vertreten sind. Wenn man sich das anschaut, natürlich hat das positiv dazu beigetragen, aber auch in den anderen Fällen, also bei vielen Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich oder Technologiebereich, große Werte, nehmen wir Microsoft als Beispiel, gibt es bis dato keine Downgrades, also keine Abstufungen der Gewinne. Und so sind wir dann von einem KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tiefe 20 auf irgendwo 16, 17 inzwischen gefallen für das laufende Jahr, was man im historischen Kontext als eine sehr, sehr vernünftige, fast schon attraktive Bewertung erachten kann. Also von der Seite sieht es bis dato gut aus.
Hm. Vielleicht auch nachvollziehbar, nominale Gewinnerwartungen im Umfeld steigender Inflation. Wie ist da deine Erwartungshaltung, was die Preissetzungsmacht unserer Unternehmen angeht?
Ja, man muss, also wenn man dieses Thema, das ist ja der Begriff ist stark strapaziert, nicht Preissetzungsmacht. So, also zunächst einmal haben wir eine relativ hohe wahrscheinlich auch nachhaltig höhere Inflation. Ich habe gestern auf CNBC ein Interview gesehen mit einem Vorstand eines großen US-Konsumgüterunternehmens. Und er sagte so schön, ja, wir glauben, dass wir schon jahrelang eine höhere Inflation haben als in der Vergangenheit. Indirekt konnte man 4-5% Inflationserwartung ableiten. Das ist auch in etwa das, was die Bundesbank-Umfrage ergeben hat für die Inflationserwartung der Deutschen. Nur gut, die mag sich ändern, wenn die Inflationsraten fallen. Aber wenn man mit 4-5% Inflation rechnet, guckt, wo die herkommt. In dem Fall ist es Verpackung und Logistik und der Wareneinsatz. Bei Technologieunternehmen ist es fast überwiegend die Lohninflation, die so ein bisschen nachläuft, nicht? Das sind im Wesentlichen die Gehälter, die steigen. Und dann schauen wir, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen ja wieder tun, wenn die ganzen Unternehmensberichte kommen, stark darauf, wie die Firmen in der Lage sind, höhere Inputpreise in höhere Preise für ihre Güter und Dienstleistungen zu übersetzen. Und da war, wenn man ein konkretes Beispiel ganz aktuell nimmt, Pepsi gestern, PepsiCo in den USA, Hersteller nicht nur von den Getränken, die wir alle kennen, sondern eben auch Frito-Lay, Chips, Snacks, Quaker Oats und so weiter, also relativ breit. Und die konnten die Preise um etwa 10% erhöhen im Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Das ist also eine Entwicklung, die wir schon in Q1 gesehen haben. Und dann kommen wir eben zu dem Punkt, sind Aktien Inflationsschutz? In dem Fall kann man sagen, ja, also die Preiserhöhungen können durchgereicht werden. Die Gewinne steigen entsprechend an. Bei diesen Unternehmen momentan aus Amerika so ein bisschen belastet durch den starken Dollar, aber summa summarum scheint das ganz gut zu funktionieren. Und damit ist die These, ob Aktien Inflationsschutz sind oder nicht, auch erhärtet. Natürlich bedeuten höhere Gewinne nominal dann nicht auch real höhere Gewinne, aber wir gucken uns ja zunächst einmal alles, egal ob den Preis einer Immobilie, den Preis einer Anleihe oder den Preis einer Aktie, nominal an. Nicht, wenn die um 10% steigen, dann kann ich immer noch meine Inflationsrate abziehen, aber zunächst einmal ist wichtig, dass ich irgendwas habe, was einen Preisanstieg erwarten lässt. Und da würde ich sagen, sieht es bei Aktien insgesamt gut aus und es gibt die spektakulären Ausnahmen. Uniper ist zum Beispiel, wenn ich als Unternehmen halt feste Lieferverträge habe mit festen Preisen, ich aber gekillt werde durch extrem hohe Inputkosten und extrem hohe Inputpreisinflation, in dem Fall Gas, dann ist das natürlich bitter. Und deswegen muss man bei dem Thema Preissetzungsmacht darauf achten, dass die Firmen in der Lage sind, höhere Inputkosten auch überzuwälzen in höhere Preise oder auch in der Lage sind, ihre Kosten entsprechend anzupassen. Viele Firmen versuchen beides, die Preise zu erhöhen, gleichzeitig die Kostenseite in den Griff zu kriegen und etwas zu trimmen und damit weiter ihre Gewinne erzielen zu können, um eben nicht auch wirtschaftlich unter massiven Druck zu geraten. Das sind die, wenn man so will, die resilienten, guten, starken Unternehmen, die in der Lage sind, das zu tun.
Thema Inflation. Lass uns noch ein paar Worte über den Goldpreis verlieren. Du hast gerade schon die interessante Geldpolitik in der Türkei angesprochen. Hast du eine Idee, in welchem Zeitraum sich der Goldpreis in türkischer Lira zuletzt verdoppelt hat?
Ja, ich weiß, dass es über die letzten, glaube ich, 5-6 Jahre ein Fünffacher oder ein Sechsfacher, Siebenfacher war. Und über die letzten 12 Monate müsste es in etwa ein Doppler gewesen sein.
Ziemlich präzise, September,
man, ja. Ja, man braucht sich nur die Entwicklung der türkischen Lira anzugucken. Der Goldpreis hat ja nicht so viel Bewegung gezeigt, in US-Dollar gerechnet über die letzten 12 Monate. Aber das ist ein guter Punkt. Für türkische Anleger spielt natürlich der 14, 15, 16 bei Anleihen 20-prozentige Zins keine Rolle, wenn ich 80% Inflation habe. Das werden wir ja hier nicht bekommen. Aber ich finde das Beispiel immer gut, dass man zeigt, ich weiß selber noch aus meiner Jugendzeit, wenn ich an die 70er, späten 70er zurückdenke, da war die erste Frage, die kam, wenn man eine Rendite in den Raum warf, wie viel ist denn das nach Inflation? Nicht? Und ich glaube, das werden wir in der Zukunft wieder verstärkt hören.
Gold als Abschluss lädt auch schon dazu ein, noch einmal auf den Krisencocktail zurückzukommen. Wie optimistisch blickst du in die Zukunft?
Sind wir schon mal im Abschluss?
Auf jeden Fall.
Die Zeit verrinnt. Ja, also ich wurde jetzt zuletzt öfters gefragt, warum Gold nicht so dolle steigt, weil jetzt doch die Inflation hoch ist. Und das mag verschiedene Gründe haben, die zu eruieren immer schwierig ist. Das eine ist natürlich, dass einiges vorweggenommen war. Wir hatten ja Ende Februar, Anfang März einen Preis von über 2000 Dollar die Unze. In Euro sieht es gar nicht so schlecht aus, weil der Euro halt schwach ist und der Dollar feste. Ein starker Dollar ist historisch immer, drückt ein bisschen auf den Goldpreis oder reduziert den Anstieg des Goldpreises. Ich könnte jetzt etwas plakativ sagen, das ist die Ruhe vor dem Sturm, die wir da gerade sehen. Und wenn man es versucht, etwas objektiver oder etwas sachlicher zu begründen, dann ist es wahrscheinlich die Tatsache, dass in solchen Krisenphasen Gold auch gerne liquidiert wird. Wir sehen es gerade bei den Gold-ETFs, die von Finanzinvestoren gehalten werden. Da haben wir also einen Rückgang von 150 Tonnen jetzt in relativ überschaubarer Zeit. Das ist schon nicht wenig. Und das kann also zu dieser kurzfristigen Schwäche geführt haben. Aber die Ruhe vor dem Sturm würde ich wieder aufgreifen, denn wenn sich zeigt, dass die EZB, und es wird wahrscheinlich die erste Notenbank sein, die diesbezüglich in Schwierigkeiten kommt, es nicht schafft, die Zinsen auf ein Niveau anzuheben, das ausreicht, um die Inflation nachhaltig unter Kontrolle zu kriegen, dann wird dieser Offenbarungseid sicherlich dazu führen, dass sich immer mehr Anleger Folgendes denken. Wenn die es nicht schaffen, trotz leichter Zinserhöhungen die Inflation in den Griff zu bekommen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die lassen die laufen oder die riskieren, mit einem massiven Zinsanstieg die Wirtschaft nicht nur in eine Rezession zu bringen, was nicht schlimm wäre, sondern wirklich zu Kollateralschäden führen würde, insbesondere wenn man an den ganzen Immobiliensektor denkt, der ja hochfremdfinanziert ist, der dann auch letztlich sich negativ aufs Finanzsystem auswirkt. Und deswegen zum Thema Gold. Es geht nicht nur darum, die paar Prozent Inflation, die realistisch zu erwarten sind, ob es jetzt 4 oder 5 sind, sei dahingestellt, abzufedern, sondern auch so eine Art Zusatzversicherung, nicht von der man hofft, dass man sie nie braucht, zu haben, für den Fall, dass sich das nicht ganz unwahrscheinliche Szenario dann doch herauskristallisiert, dass die Notenbank die Nummer nicht in den Griff kriegen.
Das war nicht ganz der Optimismus, den ich mir erhofft habe.
Ja, das ist ja noch nicht das Ende.
Das war der Fokus auf Gold als Versicherung. Was heißt das für den Rest des Markts, dieses Umfeld?
Ja, also wenn man es jetzt mal so längerfristig sieht und versucht jetzt nicht die nächsten 4 Wochen zu timen, was wir ja auch nicht tun. Also einstweilen kann man konstatieren, dass Aktien wirklich qualitativ guter Unternehmen mit einer starken Marktposition, sei es im Konsumgüterbereich, sei es im Technologiesektor, ich hatte den einen oder anderen Namen mal fallen lassen, schon in der Lage sein sollten, Investoren hier langfristig eine Rendite zu geben, die mindestens auf, wahrscheinlich aber über der Inflationsrate liegt. Also eigentlich ein ganz guter Inflationsschutz bedeutet. Dann haben wir natürlich durch einen höheren Zins auch einen leichten Druck auf die Bewertung. Damit muss man rechnen. Das hatten wir in den 70er Jahren in sehr hoher Form. Allerdings gingen die Zinsen damals dann 7, 8, 9 und dann in den zweistelligen Bereich bei Bonds in der Spitze in Amerika 15 und bei uns 10%. Das erwarten wir nicht. Und Gold ist eben ein, sagen wir mal, Inflationsschutz über die längere Sicht, gepaart mit dieser Zusatzversicherung. Das sind also meiner Meinung nach die beiden Kernbausteine und die ein oder anderen Anleihen, ich hatte das gerade anfangs erwähnt, da sieht man im Moment auch bedingt durch die Verwerfungen in dem Sektor, dass man dort wieder Renditen bekommt, die ganz passabel sind. Aber ich würde das nach vorne eigentlich, das Positivste, was ich sehe aus dieser Entwicklung, die ja diesen Krisencocktail im Prinzip hervorgebracht hat, dass die Chancen nicht unerheblich sind, und im Bereich der, ich würde mal sagen, Automatisierung, Digitalisierung, all diese Aspekte, ist es letztlich unsere einzige Chance, aus diesem Problemcocktail rauszukommen, der ja nicht nur die aktuellen Themen umfasst, die sich irgendwann auch wieder lösen werden, sei es jetzt Lockdown in China oder auch der Krieg in der Ukraine, sondern die anderen Themen, die so sicher sind wie das Amen in der Kirche, nämlich zum Beispiel die Demografie, die Kosten der Dekarbonisierung, auch teilweise diese Rückführung von Lieferketten oder bessere Aufteilung von Lieferketten kostet letztlich Geld, sodass wir also letztlich nur mit einer höheren Produktivität, nicht die Effizienz erhöhend wirkt, ressourcenschonend wirkt, auch gut für die Umwelt ist, mit höherer Produktivität und damit mit einem stärkeren Einsatz von Digitalisierung und technologischen Möglichkeiten vorankommen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Und mein Gefühl ist, dass die Politik langsam begreift, dass in die Richtung gehen muss, und eben hier und da auch beginnt, über ideologische Schatten zu springen. Aber möglicherweise müssen wir noch tiefer in den Schlamassel geraten, bis dann der Befreiungsschlag kommt.
Vielen Dank, Bert. Um die konstruktive Note zum Abschluss auch mit Blick auf den Markt nochmal zu unterstreichen. Aktien- und Rentenmärkte haben nicht unbedingt für die kommenden Monate, aber doch auf Sicht der nächsten Jahre heute sicherlich ein höheres Renditepotenzial als noch vor 6 Monaten. Mit diesem Gedanken vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.
Rechtlicher Hinweis: Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung, Übernahme in andere Webseite, der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auf www.flossbachvonstorch.com/glossar/. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken-, gewerblichen sowie wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Copyright 2020 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.